Gott sollen wir danken und loben und preisen. Wir sollen weniger klagen und jammern. Jetzt lese ich weiter in der Geschichte von Josia, 2. Könige 22, von Vers 2 ab, wo wir letztes Mal drin waren, Seite 412 im Alten Testament, in den Bibeln, die ausliegen. 2. Könige 22, ich lese nochmal den zweiten Vers, den wir auch das letzte Mal schon haben. Josia tat, was dem Herrn wohlgefiel, und wandelte ganz in dem Wege seines Vaters David und wich nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken. Und im 18. Jahr des Königs Josia sandte der König den Schreiber Schaphan, den Sohn Azaljas, des Sohnes Meschullams, in das Haus des Herrn und sprach: Geh hinauf zu dem Hohepriester Hilkia, dass er abgebe alles Geld, was zum Haus des Herrn gebracht ist, das die Hüter an der Schwelle gesammelt haben vom Volk, damit man es gebe den Werkmeistern, die bestellt sind im Haus des Herrn, und sie es geben den Arbeitern am Haus des Herrn, damit sie ausbessern, was baufällig ist am Hause, nämlich den Zimmerleuten und Bauleuten und Maurern und denen, die Holz und gehauene Steine kaufen sollen, um das Haus auszubessern, doch dass sie keine Rechnung zu legen brauchten von dem Geld, das ihnen gegeben wird, sondern dass sie auf Treu und Glauben handeln. Und der Priester Hilkia sprach zum Schreiber Schaphan: Ich habe dies Gesetzbuch gefunden im Haus des Herrn. Und Hilkia gab das Buch Schaphan und er las es. Und der Schreiber Schaphan kam zum König und gab ihm Bericht und sprach: Deine Knechte haben das Geld ausgeschüttet, das im Haus des Herrn gesammelt ist, und haben es den Werkmeistern gegeben, die bestellt sind am Haus des Herrn. Dazu sagte der Schreiber Schaphan dem König: Der Priester Hilkia gab mir ein Buch und Schaphan las es vor dem König. Als aber der König die Worte des Gesetzbuches hörte, zerriss er seine Kleider. Und der König gebot dem Priester Hilkia und Achikam, dem Sohn Schaphans, und Achbor, dem Sohn Michajas, und Schaphan, dem Schreiber, und Asaja, dem Kämmerer des Königs, und sprach: Geht hin und befragt den Herrn für mich, für das Volk und für ganz Juda über die Worte dieses Buches, das gefunden ist, denn groß ist der Grimm des Herrn, der über uns entbrannt ist, weil unsere Väter nicht den Worten dieses Buches gehorcht haben und nicht alles taten, was darin geschrieben ist. Da gingen hin der Priester Hilkia, Achikam, Achbor, Schaphan und Asaja zu der Prophetin Hulda, der Frau Schalums, des Sohnes Tikwas, des Sohnes des Harhas, des Hüters der Kleider, und sie wohnte in Jerusalem im 2. Bezirk der Stadt. Die Bibel will Korrektes berichten, Historisches, Genaues, darum sind die Angaben da immer drin. Und sie redeten mit ihr, sie aber sprach zu ihnen: So spricht der Herr, der Gott Israels, sagt der Mann, der euch zu mir gesandt hat, so spricht der Herr: Siehe, ich will Unheil über diese Städte und ihre Einwohner bringen, alle Worte des Buchs, das der König von Juda hat lesen lassen, weil sie mich verlassen und anderen Göttern geopfert haben, mich zu erzürnen mit allen Werken ihrer Hände. Darum wird mein Grimm gegen diese Städte entbrennen und nicht ausgelöscht werden. Aber dem König von Juda, der euch gesandt hat, den Herrn zu befragen, sollt ihr sagen: So spricht der Herr, der Gott Israels, was die Worte angeht, die du gehört hast, weil du im Herzen betroffen bist, im Gewissen heißt das, im Gewissen betroffen bist, und dich gedemütigt hast vor dem Herrn, als du hörtest, was ich geredet habe gegen diese Städte und ihre Einwohner, dass sie sollen zum Entsetzen und zum Fluch werden. Und weil du deine Kleider zerrissen hast und vor mir geweint hast, so habe ich es auch erhört, spricht der Herr. Darum will ich dich zu deinen Vätern versammeln, damit du mit Frieden in dein Grab kommst und deine Augen nicht sehen all das Unheil, das ich über diese Städte bringen will. Hält ja bis heute an. Unheil Jerusalems. Und sie sagten es dem König wieder. Für das Volk Israel gibt es auf der ganzen Welt keinen Platz, der so heilig ist wie der Tempelberg. Und ausgerechnet an dieser heiligsten Stätte, wo die Ehre Gottes wohnt, haben die Kinder Israel es fertiggebracht, die schlimmsten Götzenaltäre zu bauen. Sagen Sie, wie ist das möglich? Das Volk Gottes tritt Gottes Ehre mit Füßen. denken Sie nicht, das war damals so. Es ist heute genauso. Die schlimmsten Lästerungen Gottes findet man in seinem Volk. In den Orten, wo seine Ehre wohnt. Die Verheerung des Heiligtums. Es ist nirgendwo so schlimm als dort, wo Menschen sind, die eigentlich glauben, sie würden Gott dienen. Finsterster Götzenkult herrscht dort. Und die Leute merken es überhaupt nicht. Finsterster Götzenkult. Es werden Altäre aufgestellt für die assyrischen Gestirngottheiten. Es wird die Aschera, das ist die kananäische Muttergott, ein Sexsymbol wird aufgerichtet. Alles findet Eingang und die Menschen haben gar keine Spur mehr zu wissen, was Gott will. So verkommen kann Gottes Heiligtum seine Gemeinde. Warum? Warum? Es ist eine schleichende Gefahr für alle, die Gott dienen, dass sie den ewigen Gott verehren und gleichzeitig das mit den aufreizenden Lebensfreuden verbinden. Und sie merken gar nicht, dass das Entscheidende fehlt, was Gott will. Es ist gar kein Gottesdienst mehr. Sie dienen sich selber, sie erbauen sich, sie machen das, was ihnen Spaß macht. Jux! Sie haben Freude dabei, sie sind sogar im Rausch begeistert. Es gibt kein besseres Kennzeichen, an dem man erkennen kann, wo die Ehre Gottes in den Dreck getreten wird, als an der Stellung, welche Bedeutung hat in der Gemeinde Gottes sein Wort. Gott hat sich gebunden an sein Wort. Alles, was Gott uns offenbart, ist in seinem Wort da. Und damals war das Wort Gottes einfach vergessen. Es lag noch irgendwo, aber vergessen. Welche Bedeutung hat in Ihrem Glaubensleben das Wort Gottes? Es gibt in unseren Tagen viel Christentum mit Gefühlen, mit Begeisterung, mit Hingabe, mit Musik und allem Möglichen. Wo ist das Wort Gottes, das Sie im Gewissen trifft? Das Ihr Leben trennt und scheidet, weil das Böse ins Licht zieht? Es gab damals auch Propheten, die redeten. Ich muss noch mal ausholen, wenn Sie die Königsbücher vielleicht nicht mehr gerade so im Bewusstsein haben. Die haben sehr klar gesprochen, Gott wird Unheil bringen über Juda. Jedem, der das hört, sollen die Ohren gellen. Gott wird Jerusalem auswischen, wie man eine Schüssel auswischt. Die lachten. Sagen, das sind so ewige Querköpfe von vorgestern. Und der König Manasse hat nicht davor zurückgeschreckt, die unbequemen Mahner umzubringen. Mord und Totschlag regierte, weil es keine Toleranz für die Wahrheit des Wortes Gottes gab. In der Freizügigkeit Jerusalems, in der Verkehrung des Gottesdienstes. Und das träge Volk hatte sich damit abgefunden, mit der Gottlosigkeit. Und jetzt möchte ich aber was anderes sagen. Ein Einzelner erhebt sich. Ein Einzelner. Wir sagen ja immer, was kann man schon als Einzelner tun? Es war vielleicht sein Glück, er war auch König. Aber es liegt gar nicht an den äußeren Dingen. Könige sind oft mehr gebunden an den Volkswillen als andere Leute. Und Könige machen oft nur das, was der Wählerwillen will. Sie sagen, wir können auch nichts durchsetzen. Und da war ein Einzelner, wir hörten am letzten Sonntag, den seine Mutter, die Jedi, da so geprägt hat, ein 8-jähriges Kind, Josia. Danke, Norbert Seibold, dass du was von den Kindern gesagt hast. Kinder, verachtet mir den Glauben von Kindern nicht. Wir als erwachsene Grübler und Denker sollten oft wieder bei den Kindern lernen. Und Jesus hat uns Kinder als Vorbild des Glaubens hingestellt. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht das Reich Gottes fassen. Und in frühester Kindheit hat dieser Josia Gott gesucht. Das ist eine ganz wichtige Arbeit, die wir tun, an Kindern. Ich grüße jetzt all die drüben sitzenden Übertragungsräumen mit den Kindern, ob Väter, ob Mütter. Das ist nicht Sache nur der Mütter, der Väter genauso. Was ihr in frühester Kindheit diesen Kindern sagt, von der Wahrheit und Treue Gottes, das ist so bedeutsam für die Entwicklung eurer Kinder. Wichtiger als alles Taschengeld, als alle Kleider, die ihr den Kindern gebt, als der Urlaub, den ihr ihnen schenkt. Und dieser Josia sucht Gott. Und Kinder haben ein ganz aufrichtiges Suchen. Er merkt, dass mit dem Vogelgeschrei, das kann es nicht sein. Und der Unglaube kann es nicht sein. Kinder haben ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden. Da zerbrechen Eltern oft daran. Aber schön so. Kinder haben ein ganz feines Empfinden, ein Heimweh nach Gott. Im 8. Jahr sucht er Gott.
Jetzt müssen wir ein wenig noch ergänzen in dem, was 2. Chronik 34 steht. Es reicht nicht zum Aufschlagen, Sie können es zu Hause tun. Es ist ja nochmal erzählt mit ein paar kleinen Ergänzungen. Im 16. Jahr, im 8. Jahr seiner Herrschaft, mit 8 Jahren wurde er König, mit 16 Jahren wurde er mündig erklärt. Da wurde der Thronrat offenbar abgeschafft. Und wie diese erfahrenen Räte alle weg waren, hat er vom ersten Augenblick an alle Götzenaltäre abbrechen lassen. Ein 16-jähriger Kerl. Und das war für ihn als König besonders mutig. Die erfahrenen Thronräte werden sich ja die Haare gerauft haben. Wissen Sie warum? Das Aufstellen der assyrischen Götzenaltäre war ja gleichzeitig ein politisches Symbol. Das war ja ein Zeichen der Unterwürfigkeit unter Assur. In den Geschichtsbüchern steht drin, Josia konnte es wagen, die Altäre abzubrechen, weil dann eine Periode folgte, wo das große Reich Assur geschwächt war. So ein Blödsinn steht in Geschichtsbüchern drin. Der Glaubende weiß es besser. Der Josia war mutig und Gott hat ihn bekräftigt und es kam nicht die politische Rache der Assyrer, weil Gott die Assyrer schwach gemacht hat, dass sie nicht an Jerusalem sich rächen konnten. Sehen Sie, es war ein Glaubenswagnis, was er tut. So steht es doch hier. Steht auch da, dass der ganze Götzenkult nicht politisch erzwungen war, sondern die Leute machten von Herzen mit und die Könige machten von Herzen mit. Da war ein Einzelner, der von innen heraus von seinem Gewissen sagt, ich möchte brechen mit der Gottlosigkeit. Und er wagt das sogar in der Öffentlichkeit zu vertreten. Ein Mann mit einer politischen Weitsicht. Und er sagt, das ist ganz egal, komme ich um, dann komme ich um. Aber ich möchte nicht wieder Gott sündigen. In meinem Leben soll nichts gefunden werden, dass ich teilhabe an den bösen Dingen. Warum ist eigentlich unter uns das Wort Bekehrung so immer ein bisschen belächelt? Sind Sie auch dann so ganz hilflos, wenn dann einer sagt, ja, das will ich nicht in den Mund nehmen. Es liegt ja gar nicht am Wort, es liegt an der Sache. Das Wichtigste im Leben ist, dass man einmal einen Knopf hinmacht. So wie der Josia und sagt, so, ich will mit Gott leben. Das Einzige, worüber man lächeln muss, ist das unverbindliche Christentum. Wo man überall mitschwingt. Und dann der ewige Streit, ob man seine Stunde kennen muss der Bekehrung. Nein, hat noch niemand behauptet. Aber die Bekehrung ist auch nicht eine ewige Kurve, aus der man nie ins Ziel kommt, sondern das heißt, heute und jetzt, ich pack's. Ich wage es mit meinem Leben, ich gehöre meinem Gott. Und vor allem, das ist nicht bloß eine Sache des Gefühls und meines Denkens, sondern des Gehorsams und des Lebens. Und das macht der Josia. Ich will doch leben. In meiner politischen Arbeit, in meinem Umgang, in meiner Familie, in meiner Ehe, mit meinem Mund, was ich rede, meine Taten sollen geprägt sein vom lebendigen Gott. Und das ist eine Sache, ohne die man nicht Christ sein kann. Dass man es festmacht, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und ich möchte doch nur deinen Willen gern und von Herzen tun. Und das Wunderbare ist, nicht nur bei Josia, ich sehe es doch immer wieder, wenn heute ein Mensch, ein junger Mensch, von einfach fest seine Bindung an Jesus macht, konsequent sagt, das hat eine Auswirkung für meine Lebensgestaltung, für mein Reden, für meine Planungen, für Umgang mit dem anderen Geschlecht und was ich alles tue mit dem Geld und wo ich bin, ich lebe mit Gott. Und da gibt es einen Spott, da geht ein Reden los. Erschrecken Sie doch nicht. Wie war das bei Josia? Aber die Bibel zeigt uns einen Mann, der ungeheuer viel wirken kann, den Gott gebraucht zu seiner Ehre, weil er im Leben, den Gehorsam Gottes lebt, Einzelner, der dem lebendigen Gott vertraut und der das konsequent umsetzt. Sagen Sie nicht, in meiner Stellung kann man das nicht. Sagen Sie es nicht, ach, ich bin das meiner Umgebung schuldig, da muss ich eben auch 5 gerade sein lassen. Sie bringen sich selber um den Segen Ihres Lebens. Jetzt kommt das Nächste. Der Josia bewegt andere. Der Glauben ist immer eine persönliche Entscheidung, auch der Gehorsam, die Bekehrung, die Hingabe an Gott ist unsere persönliche Sache. Aber der Josia bringt es fertig, andere auf den Weg zu bringen. Und das ist wichtig. Sie dürfen nie ein Einspänner sein. Sie brauchen Gemeinschaft. Fängt beim Hauskreis an und der Bibelstunde oder mit anderen im Gebetskreis. Sie müssen gucken, wo treffe ich Christen. Bitte Sie ja immer wieder, und Sie meinen, es ist eine dumme Marotte, auch mit denen zu reden, die neben Ihnen sitzen. Es sind viele einsame Leute da. Bringen Sie die jetzt in ihre Funktion, so wie das der Josia macht. Er schickt seinen Schreiber, er guckt nach dem Oberpriester. Und da hat sich also doch tatsächlich herausgestellt, dass die da oben im Tempel nicht fähig waren, ihres Amts zu walten. Das war doch ein verlotterter Haufen. Da haben die das Geld gehortet. Das ist ja meist der Witz bei den Finanzleuten, dass sie glücklich sind, wenn sie es in ihrem Kasten oder in Buchhaltung haben, aber nicht das arbeitet. Und da kommt der König und sagt, jetzt mach doch mal endlich wieder Ordnung im Haus Gottes. Und er bringt die alle in Bewegung. Das war Schönes. Wenn man andere zur Seite nimmt, sagt, komm, wir machen Besuche. Und komm, jetzt du kommst und machst da mit. Und da kannst du mithelfen und mitarbeiten. Andere brauchen das, dass sie mitgezogen werden. Leute, die etwas auf die Füße stellen. Und dann gefällt mir ganz besonders, dass er von Anfang an Vertrauen aus der Hand gibt. Also Verantwortung, er sagt einfach, ich möchte nicht alles kontrollieren. Nun ist das ja eine heikle Sache. Das kann man ja bei uns in dem Finanzwesen gewiss nicht tun. Sollte ich ein Vorbild für uns heute sein. Wir wissen, Kontrolle ist immer besser, aber das war eine richtige Glaubenstat. Dass er sagt, ich kann das gar nicht machen, ihr steht allein vor Gott. Und er macht das diesen Handwerkern und Mitarbeitern, den Zimmerleuten und Maurern, so bewusst, dass jeder nur wirklich verantwortlich vor Geld, mit Geld umgeht. Wir haben am letzten Sonntag das schöne Lied von Johann Heermann gesungen, das der in dem Chaos, moralischen Chaos des 30-jährigen Krieges gedichtet hat, das eine neue Ethik, eine neue Sittlichkeit begründet hat, das von unrechtem Gut nichts untermängelt sei, hilft, dass ich rede stets, womit ich kann bestehen. Ein Einzelner hat dieses Motto ausgegeben, das in unserem deutschen Volk so wunderbar in der Sittlichkeit unseres Volkes geholfen hat. Ich weiß, dass es vielen Menschen dieses Lied geholfen hat, bis in ihr Herz hinein mit der Sünde zu brechen und sagen, ich möchte nicht nur oberflächlich mein Leben ordentlich führen, mit der Steuerverwaltung und was alles mir aufgetragen ist, sondern bis ins Denken meines Herzens hinein. Ich will nie irgendwo etwas wollen von dem, was Gott mir nicht in die Hand gibt. Und er geht ganz treu vor. Warum kauft er denn behauene Steine? Weil das die Vorschrift Gottes war, dass in Jerusalem nicht das Geräusch eines Steinmetzen gehört werden durfte, als der Tempel gebaut wird. Und jetzt war der Tempel heruntergekommen, es war ein Dreckloch. Es war eigentlich schlimm, wie das alles aussah. Und er sorgt dafür, dass den Ordnungen Gottes Folge geleistet wird. Was ich alles im Heiligtum Gottes oft finden kann, das ist schlimm. Und wir wollen jetzt nicht klagen über die Missstände auch in unseren Tagen, sondern wir wollen mithelfen. Und ich will Ihnen sagen, wo Sie als Einzelner anfangen und andere mitnehmen, sagen, kommt, lasst uns des Herrn Haus bauen. Da geschieht in unseren Tagen Erweckung, neues Leben in den Gemeinden hin und her. Fangen Sie an, mit anderen zu bauen. Kompromisslos dem Herrn zu folgen. Sagen wir, bauen, aber nicht bloß äußerlich, es geht nicht um die Steine. In unseren Tagen wird viel zu viel an Kirchengebäuden herumgebastelt. Das ist gar nicht das Wichtigste. Da, wo Menschen unter das Wort Gottes kommen und hören, und da sind wir beim letzten Punkt. Also das Zweite war, keine Einspinner wollen wir sein. Wir wollen andere bewegen und mitreißen. Bringen Sie sich in die Gemeinschaft ein. Und ich freue mich alle immer wieder, welche Aktivitäten auch hier durch viele von Ihnen ausgehen, die man oft nur von Ferne davon hört, was Sie alles in die Wege leiten und beginnen. Es geht um eine völlige Erneuerung. Wir machen am nächsten Sonntag nochmal weiter, wie die Umkehr des Josia war. Aber jetzt nochmal, wie kommt es zur vollkommenen Erneuerung? Irgendwo in einer Rumpelkammer oder war es unten in einer Opferbüchse? Da finden die plötzlich bei diesen Renovierungsarbeiten eine Gesetzesrolle. Die Handwerker lesen darin, das ist ein interessanter Text. Und dann bringen sie es dem Priester. Man kann es kaum glauben, die wussten alle das nicht mehr. Es war ja in der Geschichte des Volkes Gottes oft so. Kennen Sie das Wort Gottes wirklich? Leben Sie im Wort Gottes? Es ist eigentlich erschütternd, wie schnell wir uns davon entfernen. Und doch meinen wir, seien mit Gott im Frieden. Gott hat in sein Wort, an sein Wort sich gebunden und er redet durch sein Wort. Und der König Josia erschrickt, als dieses Gesetzbuch verlesen wird. Warum? Keiner von uns kann das wegschieben, wenn Jesus die Gebote auslegt, vom Töten, vom Falschzeugnisreden, was ist in unserem Herzen an Ehebruch und Diebstahl, Gedanken, bösen Gedanken und Gier. Und unter der klaren Weisung des Wortes Gottes erschrickt er. Und er demütigt sich. In unseren Tagen ist das Wort Demut nimmer hoch im Kurs, auch bei Christen nimmer. Mordskerle sind wir alle, Angeber, oben raus. Dass wir uns vor dem Herrn demütigen, vor Menschen brauchen sich nicht demütigen, vor Gott demütigen. Wenn Gott in unser Gewissen redet, soll uns immer bewusst sein, wer wir wirklich sind. Wer sind wir? Einer unserer wichtigen Mitarbeiter ist gestern gestorben mit 30 Jahren und sagt, Hans Wüst, was ist das? Wir brauchen ihn. Und Gott sagt, braucht niemand. Alle entbehrlich. Staub und Asche sind wir. Wissen Sie, das muss uns wieder bewusst werden und wie wir auch an der Sache Gottes uns versündigen. Wir meinen ja immer wieder, wir seien die großen Helden, die Gottes Sache tragen. Nein, nein. Aber Gott will uns nicht demütigen, sondern Gott will uns groß machen, auch den Josia. Wenn du mich demütigst, machst du mich groß. Wissen Sie das? Gott will nie zerschlagen, auch wenn er Sünde aufdeckt. Gott will uns ja helfen zur Heilung, zur Reinigung. Jedes Mal, wenn wir Gott begegnen, muss der Prozess stattfinden, dass wir uns neu freuen der Gnade, wo er uns krönt, wo er uns erhebt und brauchbar macht und in Dienst setzt. Was stand in der Gesetzrolle drin? Ich behaupte, das war das 5. Buch Mose, das Deuteronomium. Das herrliche Buch, wo das mit dem Gesetz immer so beschrieben ist. Wenn du Gott deine ganze Liebe schenkst, dann wird man es an deinem Backtrog, an deiner Speisekammer sehen können. Dein Dachstuhl wird nimmer verfaulen. Wenn du deinem Nächsten deine Liebe zuwendest, wie Gott sich dafür verbirgt, dann heißt, Gott will doch dein Leben, Gott will doch dein Leben. Der Herr wird mit dir sein, 5. Mose 31, und wird die Hand nicht abtun und dich nicht verlassen. Fürchte dich nicht und erschrick nicht. Wenn Gott uns demütigt, macht er uns doch nicht klein, sondern macht er uns groß. Aber nicht in diesem stolzen Spuren reden, sondern in diesem festen Vertrauen auf sein Wort. 5. Mose 4, der Herr, dein Gott, ist ein barmherziger Gott. Er wird dich nicht verlassen noch verderben, das steht im Gesetz drin. Aber Gott will, dass ich breche, dass ich einen Knopf hinmache, dass ich breche mit dem Bösen in meinem Leben, dass ich heraustrete aus der Ungerechtigkeit, dass ich das lasse und ganz ihm diene. Und es kommt zu einer wunderbaren Buße. Ich verkämpfe mich nicht für einen Bußtag, aber ich verkämpfe mich dafür, dass beim Christen, wie Martin Luther in seinen 95 Thesen sagt, jeder Tag eine Umkehr geschieht zu Gott hin und wir uns neu ihm ausliefern. Dass es in jeder unserer Predigt drin ist. Hingabe, neu, Herr, nimmst du mich noch einmal, dann darf ich dir noch einmal dienen und darf ich mit meinen Gaben alles einbringen dir zur Ehre. Und wie schön das wird, wenn dann unser Glaube ganz am Wort Gottes sich ausrichtet. Ich bin überzeugt, dass kein Häkchen und kein Buchstaben am Wort Gottes nicht absolut verlässlich ist. Da haben Sie für Ihren Glauben einen ganz festen Grund. Und wenn Sie so leben, werden Sie im Frieden leben können. Und da werden Sie in der Freude stehen können, auch wenn Schweres über Ihrem Leben liegt. Wenn Sie sagen, ja, ich will Gott dienen von ganzem Herzen, von ganzer Seele. Herrlich, dass der Josia das fertigbringen durfte. Noch einmal in dem verwüsteten, schrecklich verheerten Heiligtum noch einmal die Ehre Gottes herstellen. Und ich bin überzeugt, dass Gott Großes durch Sie tun will, wenn Sie sich ganz im Gehorsam Gott weihen. Amen.